Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Und dann musste sein erregierter Penis massiert werden. Es war das absolute Grauen, dieses Ding. Und das wiederholte sich praktisch so oft er wollte. Also es gab wenig Möglichkeiten, dem auszuweichen.
Schwein macht müde und Kind schläft ein.
Also es gab eigentlich gar keine Möglichkeiten.
Also mein Aufruf ist so, wir wollen die Mauer des Schweigens brechen.
Das Milieu, in dem sich das abspielte, war die absolute Rechtlosigkeit. Man war also völlig auf sich gestellt. Es war niemand da, der einem helfen konnte.
Es darf keinen Missbrauch geben, schon gar nicht im Raum der Kirche.
Es wird immer mehr und es entwickelt sich wie so eine Lawine. Und ich habe nicht den Eindruck, dass wir schon alles wissen.
Ich weiß nicht, was es ist.
Es gibt ganz viele der Betroffenen, die mir sagen, wem hätte ich denn damals was sagen sollen?
Ganz weit weg.
Wer eingebunden ist in dieses System, hat andere Loyalitäten und muss Rücksicht nehmen. Das ist nicht gut für Aufklärung.
Erst die Jesuitenschulen, dann Klosterschulen, bekannt auch schon evangelische Internate, dann schließlich die weltlichen, staatlichen Schulen, ja die Eliteinstitute, die Vorzeigeschulen. Die Odenwaldschule in Hessen, das Reformprojekt, die Helene-Lange-Schule in Wiesbaden, die Enthüllungen über Misshandlungen in den früheren Jahren und Missbrauch bis in die jüngste Zeit reißen nicht ab. Der Jesuitenpater Klaus Mertes, Schulleiter des Berliner Canisius-Kollegs, hat mit seiner Aufklärungskampagne eine Lawine losgetreten, die das Land überrollt. Wir werden uns klar in diesen Tagen, dass hinter den hohen Mauern der Internate, der Kollegs- und Eliteschulen autokratische Strukturen herrschen, die Erziehungsbeauftragte zu Tätern und Schutzbefohlene zu Opfern machen können. Existieren geschlossene Gesellschaften in unserer Gesellschaft, die wir bis dato gerne für eine offene Gesellschaft hielten, externe Machtstrukturen, die sich bestenfalls selbst kontrollieren, was offenbar nicht funktionieren will, wie gerade deutlich wird. Das Wort von den Parallelgesellschaften, hier trifft es wohl zu. Gefährliche Nähe, die freie Gesellschaft und ihre geschlossenen Anstalten, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Schauen wir zuerst noch einmal auf die Schule, die uns letztlich klar machte, dass das Problem keines der Kirche allein ist. Dass dem Missbrauch offenbar auch da Raum geschaffen ist, wo es Reformpädagogen sind, die das Beste für ihre Schüler wollen, aber eben auch das in gefährlicher Nähe und im abgeschlossenen Raum eines Internats. Über die letzten beiden turbulenten Wochen an der Odenwaldschule, Ulrich Anton.
Mindestens 50 Schüler seien an der Odenwaldschule sexuell missbraucht worden, war am vergangenen Samstag zu lesen. 4 ehemalige Schüler hatten sich im vergangenen Jahr in Gesprächen mit einem Psychologen und Vertretern der Schule anvertraut und schwere Vorwürfe gegen einen früheren Schulleiter und weitere Lehrer vorgebracht. Bereits Ende der 90er Jahre hatte es eine Anzeige gegen den Schulleiter gegeben, aber die Ermittlungen wurden wegen Verjährung eingestellt. Die Schule hatte das Thema sexueller Missbrauch damals aufgegriffen, aber nicht nachgeforscht, ob es weitere Opfer gab. Ehemalige Schüler drängten im Vorfeld der 100-Jahr-Feier der Schule auf restlose Aufklärung der Vorgänge. Jochen von Uslar ist Vorsitzender des Altschülervereins.
Aufklärung, was damals passiert ist und anscheinend nicht alles aufgeklärt ist. Und Aufklärung, warum in der Zwischenzeit die Sache geruht hat.
Die ehemaligen Schüler machten vor allem den Vorstand des Trägervereins der Schule für die mangelnde Aufklärung verantwortlich und forderten in einem Schreiben an die Schule den Rücktritt der Vorstandsvorsitzenden. Sie ist jedoch immer noch im Amt. Auf ihrer Internetseite veröffentlicht die Schule eine Stellungnahme, in der sie Fälle sexuellen Missbrauchs zwischen 1970 und 1985 einräumt. Am Sonntag erklärt dann Schulleiterin Margarita Kaufmann, sie wolle die Vorgänge systematisch aufklären. Bereits am Montag werde die Schule 900 Briefe an ehemalige Schüler der betroffenen Jahrgänge schicken.
Also zunächst mal entschuldige ich mich im Namen der Odenwaldschule für das erlittene Leid, für die zugefügten Schmerzen und bitte die Altschüler, wenn sie etwas zu berichten haben über diese Zeit, dass sie sich mit uns in Verbindung setzen. Also mein Aufruf ist so, wir wollen die Mauer des Schweigens brechen.
Kaufmann berichtet auch, dass sie selbst bei den Gesprächen mit Betroffenen dabei war.
Das war dann der Anfang einer großen, für mich einer großen Enthüllung. Das war absolut erschütternd, was ich da gehört habe.
Am Montag war dann der Ansturm von Journalisten auf die Odenwaldschule noch größer. Beim Pressegespräch drängten sich mehrere Dutzend Mikrofone auf dem Tisch vor der Schulleiterin. Fotoreporter umringten sie und am anderen Ende des Raumes standen die Fernsehkameras dicht an dicht.
Das öffentliche Interesse hatte bis jetzt jedenfalls eine sehr gute Seite, nämlich dass sich Menschen trauen, uns anzurufen, mich anzurufen und uns zu berichten, was ihnen geschehen ist.
Mindestens 22 Schüler und 2 Schülerinnen seien betroffen, sagte die Schulleiterin. Die Vorwürfe richteten sich gegen 3 Personen.
Der Schulleiter und 2 weitere Lehrer.
Auch ein ehemaliger Schüler tritt am Montag an die Öffentlichkeit, der 48-jährige Bildhauer Gerhard Röse. Er wurde damals von Mitschülern gemobbt und suchte Schutz bei seinem Musiklehrer. Er zog zu ihm in die Wohngruppe, die in der Odenwaldschule als Familie bezeichnet wird. Der Lehrer missbrauchte sein Vertrauen.
In dieser Familie war es allgemein üblich, eine sexuelle Beziehung zu diesem Lehrer zu haben. Für jeden, bei jedem Schüler war das anders, was er da zu leisten hatte. Und bei mir war es so, dass ich ihn massieren musste.
Dabei kam es zu sexuellen Übergriffen. Gerhard Röse wandte sich an den Schulleiter, doch ohne Erfolg. 1999 hat Gerhard Röse nach eigenen Angaben die Namen von Lehrern, die Schüler sexuell missbrauchten, an die damalige hessische Kultusministerin Karin Wolf geschickt. Dazu sagte heute ein Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Röse habe damals um Vertraulichkeit gebeten, daran halte sich Wolf. Bereits am vergangenen Montag setzte das hessische Kultusministerium eine Sonderarbeitsgruppe ein. Sie soll klären, ob es Versäumnisse der Schulaufsicht beim Missbrauchsskandal an der Odenwaldschule gab. Gestern trat die Leitung der Odenwaldschule dann erneut vor die Medien. 33 Opfer hatten sich bei der Schule gemeldet.
Wir sind zutiefst erschüttert und wir sind beschämt darüber, was in unserer Schule jungen Menschen angetan worden ist.
Schulleiterin Kaufmann hat selbst viele Gespräche mit Betroffenen geführt und sie schilderte, was ihr berichtet wurde. Zum Beispiel von einem Jungen, der vom damaligen Schulleiter missbraucht wurde.
Da das Telefon im Schlafzimmer des Schulleiters stand, musste er immer dort hineingehen, um zu telefonieren. Nach dem Gespräch oder nach den Gesprächen war er immer sehr traurig. Und dann nahm ihn Gerold Becker in den Arm und tröstete ihn. Er legte ihn auf das Bett, zog ihm die Hose aus, fasste das Kind im Intimbereich und befriedigte sich selbst dabei. Der heute 39-jährige Mann sagte, er habe damals gedacht, das müsse so sein, wenn einen jemand so sehr liebt.
Inzwischen richten sich die Vorwürfe gegen 8 Lehrer und der Tatzeitraum hat sich auf die Jahre 1966 bis 1991 ausgeweitet. Jetzt will die Schule weitere Jahrgänge von Altschülern anschreiben und ihre heutigen Schüler anonym befragen.
Seit 2 Wochen ist die Odenwaldschule an der Hessischen Bergstraße jetzt in diesem Strudel und kein Ende ist absehbar. Das gilt auch für viele andere Internate in dieser Republik und wir wissen noch lange nicht alles. Tilman Jens, Autor, Filmemacher, Sohn berühmter, vielbeschäftigter Eltern und als solcher in jungen Jahren 2 Jahre lang Internatsschüler in der Odenwaldschule. Guten Tag.
Guten Tag.
Daniel Kuhn-Bendit hat gerade in der Zeit über seine Zeit in der Odenwaldschule gesagt, sie sei die Rettung für ihn gewesen, die Ersatzfamilie, als er aus Frankreich ohne Kontakte nach Deutschland umgezogen wurde. Wie war es für Sie, als Sie in diese Odenwaldschule kamen, damals in den 70er Jahren?
Also keine Rettung, aber ein unglaubliches Aufblühen. Ich kam von einem verstaubten, autoritären, humanistischen Gymnasium in Tübingen, also Frontalunterricht, und auf einmal saßen wir dort, busselten nicht mehr, sondern beschäftigten uns in Mathematik etwa mit Fragen von Statistik, lasen Adorno, Beckett im Original. Es war grandios, sowohl von dem rein schulischen, auch bei Gerold Becker im Übrigen, ich habe beim Abitur gemacht, in Pädagogik, Psychologie, als vor allem natürlich das Miteinander, da war ein Aufbruch da. Da manifestierte sich das, was ich also bislang sozusagen nur aus der Theorie und Erzählung kannte, der große emotionale Aufbruch. Also das war die Zeit.
Also eine offene Atmosphäre, ja, die Sie toll gefunden haben, die aber auch, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, Nähe schuf wahrscheinlich.
Ganz große Nähe. Man muss sich vorstellen, man saß mit Ausnahme der Schulferien, die etwas geballter waren, 24 Stunden zusammen. Jeder kriegte alles mit. Das war eine explosive Zeit und es gab keine fixen Grenzen. Also jetzt redet man über Missbrauch. Das ist furchtbar, was jetzt ans Tageslicht kommt, wobei man sagen muss, wir haben unsere Augen auch zugemacht. Also was da im Herderhaus, dem Haus des Musiklehrers, der witzigerweise nie mit Namen genannt wird, der ist tot, okay. Und Gerold Becker mit seiner Familie, man hatte schon weitgehende Ahnung, was da war. Man war aber so mit sich selber beschäftigt. Wir waren mit uns selber beschäftigt. Die Normen waren verrutscht. Also, wenn ein 17-jähriger Schüler, 18-jähriger Schüler mit einer 26-jährigen Englischlehrerin schläft, dann ist das nicht der Weltuntergang. Aber natürlich, und ist es auch noch kein Missbrauch, denke ich, aber es ist verrutscht. Mhm. Wenn eine Schülerin mit einem Lehrer schläft, auch nicht der Weltuntergang. Wenn er dann verheiratet ist, na, wie sieht's aus? Also es rutschte einfach quer durcheinander. Wir waren im großen Aufbruch, nur die Lehrer hätten uns natürlich da wirklich auch ein Stück beistehen müssen und uns souverän sozusagen an bestimmte Limits ranführen.
Also Ihnen kann man nicht vorwerfen als Schüler, dass Sie die Limits nicht erkannt haben, aber den Lehrern, vor allem dem Schulleiter Gerold Becker, kann man das wohl schon vorwerfen.
Ja, man muss es ihm,
denn im Hintergrund war dieses System ja ein eigentlich noch immer klares System, hier die Lehrer, dort die Schüler.
Ja, sicher. Also das verwischte natürlich, man saß zusammen, man trank auch einen Wein zusammen, man diskutierte, ging zusammen ins Theater. Also es war sehr aufgeweicht, nirgendwo so aufgeweicht, ganz offensichtlich, wie bei Gerold Beckers Familie, der natürlich also Leute fesselte. Ja? Also es war eine große Auszeichnung in dieser Familie.
Also ein charismatischer Typ.
Charismatischer Typ, kein Monster. Also das muss man einfach auch mal sagen. Also er wird jetzt also dargestellt. Ich weiß nicht wie. Er hat seine Grenzen nicht gekannt. Er hat sich vergangen. Das ist unglaublich. Ich stimme Amelie Fried sehr zu, die gesagt hat, er muss endlich Klarstellung beziehen. Ich weiß, er ist sehr, sehr krank, aber er sollte diese letzte Chance nutzen, sich wenigstens zu erklären und zu entschuldigen.
Aber nochmal zurück zu Ihnen. Was wussten Sie damals? Was ahnten Sie? Und gleich die Frage hinten drauf, was wollten Sie wissen?
Es ist, also ich telefoniere viel mit Mitschülern von einst, weil ich das ist natürlich nicht ganz einfach, das nach 35 Jahren zu rekonstruieren. Also eine alte Freundin von mir hat, ich habe dir doch damals gesagt, sie 17 Jahre mit ihrer Freundin 17 Jahre wollten Gerold Becker, es klingt kurios, mit einem sozusagen erotischen Überfall von seiner Homosexualität kurieren. Also man wusste, was da geht. Es war klar, duschen, ja, Gerold duscht mit. Gerolds Wohnzimmer ist offen. Wir, die wir auf der einen Seite also aufklärische Literatur, Politik, Marcuse lasen, die Welt ein Stück verbessern und revolutionieren wollten, haben uns um diese Belange, wir haben sie verdrängt, wir haben sie auch nicht, oder na, wenn wir verdrängt haben, haben wir sie nicht, aber wir haben nicht dieses Unrechtsbewusstsein ganz sicher gehabt. Also da war, 68, der Kuppeleiparagraf war gefallen, der Paragraf 175 fing an zu fallen.
Also drängt mit eurem Samen den bürgerlichen Rahmen.
Ja, sicher. Und ich meine, und da haben wir, na gut, wir haben es recht munter gehabt. Es gab schon hoch problematische Szenen, über die wir lange geredet haben. Also ein Schüler war im Bett mit einer Lehrersgattin. Der Lehrer hat sie ertappt. Die waren alle drei befreundet. Die haben das Wochen aufgearbeitet und geweint. Der 17-jährige Schüler, die 30-jährige Lehrerin und der 45-jährige Lehrer. Das sind irrsinnige Szenen gewesen. Zum Teil auch wirklich groß. Aber natürlich das, was dann wirklich abgegangen ist. Wir hätten hingucken müssen und wir hätten uns, also ich war ein halbes Jahr, es hieß Präsident dieses Schülerparlaments, natürlich hätte man sich mit den zwei Jahre, drei Jahre Jüngeren irgendwie mal hinsetzen müssen. Also da hat auch unsere Selbstkontrolle versagt. Das liegt aber natürlich, also die Schuld der Lehrer, ich sage der Lehrer, auch wenn ich gestern einen wütenden Anruf irgendeines Pädagogen bekommen habe, der sagt, wie kannst du uns alle
über einen Kamm
schauen? Es hat keiner genau hingeguckt und alle haben irgendwie gesagt, ja, irgendwas ist da.
Tilman Jens, Autor, Filmemacher und ehemals Odenwaldschüler. Recht herzlichen Dank. Gefährliche Nähe, die freie Gesellschaft und ihre geschlossenen Anstalten, der Tag in HR2 Kultur. Eigentlich wollten wir jetzt zur Entspannung ein paar unbeschwerte Episoden aus Erich Kästners Das fliegende Klassenzimmer bringen. Dann sind wir aber auf das Vorwort gestoßen, das Erich Kästner zu einer der Ausgaben seines Bestsellers geschrieben hat. Und so zitieren wir nun daraus.
Stanley Kubrick verdanken wir dem berühmtesten Schnitt der Filmgeschichte. In 2001 Odyssee im Weltraum entdeckte eine Affenhorde die Knochen eines ausgebleichten Skelettes als Werkzeug. Mit diesem.
Also, das wollten wir jetzt nicht hören. Wir hören jetzt trotzdem den Kästner, den ich angesagt habe, und danach kommt das, was wir eben angefangen haben zu hören. Also versuchen wir es nochmal mit Erich Kästners Vorwort aus Das fliegende Klassenzimmer.
Wisst ihr denn auch alle, was ein Internat ist? Ein Internat ist eine Art Wohnschule. Man könnte ebenso sagen, eine Schülerkaserne. Die Jungens wohnen darin. Sie essen in einem großen Speisesaal an langen Tischen, die sie selber decken müssen. Sie schlafen in großen Schlafsälen. Frühmorgens kommt der Hausmeister und zerrt an einer Glocke, die furchtbar lärmend läutet. Und ein paar Primaner sind Schlafsaalinspektoren. Sie passen wie die Schießhunde auf, dass die anderen blitzartig aus den Betten springen. Manche Jungs lernen es nie, ihr Bett ordentlich zu machen. Und deshalb müssen sie, wenn die anderen am Sonnabend und Sonntag Ausgang haben, in den Wohnzimmern bleiben und Strafarbeiten machen. Dadurch lernen sie das Bettenmachen aber auch nicht. Die Eltern der Schüler wohnen in entlegenen Städten oder auf dem Lande, wo es keine höheren Schulen gibt. Und die Kinder kommen bloß in den Ferien zu Besuch. Manche Jungs möchten, wenn die Ferien vorbei sind, am liebsten zu Hause bleiben. Andere wieder blieben sogar während der Ferien in der Schule, wenn es die Eltern nur erlaubten.
Jetzt kommen wir also zu Marius Kaller und seiner Betrachtung, die passt zu unserem Thema heute im Tag in HR2 Kultur, das da heißt Gefährliche Nähe, die freie Gesellschaft und ihre geschlossenen Anstalten. Es gibt da ein paar, die einfach übergeblieben sind aus alter Zeit. Marius Kaller.
Stanley Kubrick verdanken wir dem berühmtesten Schnitt der Filmgeschichte. In 2001 Odyssee im Weltraum entdeckte eine Affenhorde die Knochen eines ausgebleichten Skelettes als Werkzeug. Mit diesen Waffen wird eine andere Horde in die Flucht gejagt und der Anführer totgeprügelt. Aus Triumph über diese Entdeckung wirft ein Affe den Knochen in die Luft. Und siehe da, er verwandelt sich in ein Raumschiff, das im planetaren Orbit kreist. Aus dem archaischen Werkzeug wurde ein imposantes Stück Technik. Und in dieser modernen, rationalen Technik verbirgt sich irgendwo das frühzeitliche Schlagwerkzeug, die Gewalt und die dunkle Seite des Homo sapiens. Kubricks Film ist ein gutes Beispiel für das Verhältnis von vorzivilisatorischer und moderner Kultur, von Gewalt und Hightech, denn sie sind Gegensätze und gehören doch zusammen. Mit der Moderne werden zumeist Sachlichkeit und Affektkontrolle assoziiert. Oder mit Freud gesprochen, das Über-Ich tritt machtvoll auf den Plan und versucht, die Instinkte und die Triebe in Schach zu halten. Doch gleichzeitig rumort das Es im Untergrund weiter, sucht sich seine Ventile und seine Orte, wo es sich ungestraft ausleben kann. Die Oberfläche ist von der Moderne besetzt. Und die Moderne hat eine Kultur der Distanz entwickelt. Die pluralen und liberalen Gesellschaften beruhen auf Vorstellungen persönlicher Autonomie. Die Coolness ist ein Ableger der Distanz. Sie signalisiert, bleib mir vom Leibe, sonst könnte es gefährlich werden, denn die persönliche Grenze ist sicher befestigt. Die Grenzverletzungen, die dunklen Affekte und die Übergriffe suchen sich besondere Orte, die auch räumlich von der liberalen Öffentlichkeit abgeschirmt sind. In dieser dominiert die offene, gläserne Architektur. Das Militär jedoch verschanzt sich hinter dem Stacheldraht und dem Zaun. Hinter dicken Steinmauern lagern die kirchlichen Einrichtungen. Vor allem Kirche und Militär blicken auf lange Jahrhunderte zurück. Sie sind Relikte aus der Vergangenheit, die davon leben, dass die kühle Rationalität der Oberfläche nicht alle Belastungsproben aushält. Auch in anderen Bereichen, dem Sport etwa, glückt die Integration in die moderne, liberale Welt nicht immer. So mancher Sportbund pflegte noch im 20. Jahrhundert männerbündische Vorstellungen. Militär und Kirche bilden räumlich streng getrennte Zentren der Ungleichzeitigkeit. Auch eine kollektive Ideologie ist nötig, um sich von der liberalen Welt der Konsumbürger abzusetzen und Autorität und Gehorsam durchzusetzen. Je fester die internen Regeln sind, kodifiziert im Soldatenrecht oder theoretisch in der Gemeinschaftsideologie von Erziehungsanstalten, desto leichter ist die Verabschiedung der gesellschaftlichen Regeln, etwa des Gewaltverzichts und des Rechts auf körperliche Unversehrtheit. Gibt es eigene Regeln, Rituale, Lehren, dann ist die Gemeinschaft verschworen. Und wenn sie das ist, sind die Einzelnen und ihre Rechte wenig wert. Dann können sich all jene ausleben, die nie in der Moderne angekommen sind oder sie zumindest temporär einmal vergessen wollen.
Die Moderne und die Räume, in die sie nie vorgedrungen ist. Die Frage heute, gehören die abgeschlossenen Erziehungsanstalten auch zu diesen Räumen oder handelt es sich dabei um andersartig besondere Räume? Um besondere Räume handelt es sich auf alle Fälle. Das haben wir, glaube ich, vorhin von Tilman Jens schon ein wenig gehört. Professor Martin Dannecker, Sexualwissenschaftler und Psychoanalytiker, guten Tag.
Guten Tag.
Schauen wir mal oder versuchen wir es mal hinter die Mauern auf diese Stimmung dort, die wir von Tilman Jens vorhin so ein bisschen geschildert bekommen haben, zu blicken. Wir sprechen über Lebensgemeinschaften von Pädagogen und Kindern und Jugendlichen in abgeschlossenen Räumen hinter hohen Mauern. Die Jugendlichen befinden sich in der Pubertät und leben auf relativ engem Raum zusammen. Bedeutet das nicht von vornherein, dass die Atmosphäre eigentlich aufgeladen sein muss mit Erotik und Sexualität?
Doch, das ist sicherlich der Fall. Wenn pubertierende Jugendliche und adoleszente Jugendliche ab so engem Rahmen zusammenleben, gibt es eine dichte Atmosphäre von Sexualität. Es gibt auch dichte Gespräche über Sexualität, weil die Sexualität in diesem Alter ja erst ihre endgültige Form finden muss, abgelöst werden muss von den frühen Objekten, was kompliziert und konflikthaft ist. Insofern gibt es eine ganz dichte sexuelle Atmosphäre, mit der auf ganz unterschiedliche Art und Weise natürlich umgegangen werden kann.
Also eine sozusagen lebensgeschichtliche Notwendigkeit, dass das auch so ist.
Ja, ich halte das benutze da gerne den Ausdruck dafür, das ist sozusagen eine Wirklichkeit, mit der wir es alle und überall zu tun haben und in solchen Räumen natürlich sehr viel dichter, aber das ist eine lebensgeschichtliche Notwendigkeit und das ist auch völlig normal und angemessen. Und in diesen Räumen, also ich fand das schon sehr beeindruckend, weil man merkte in der Schilderung von dem Tilman Jens, wie identifiziert diese Jungen, also jetzt in seiner Gestalt, mit ihren Lehrern waren. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe dafür, dass die nicht hingeguckt haben, dass die verleugnen konnten. Die wussten etwas und haben es verleugnet. Und es ist eigentlich nur über die Identifizierung und die ungeheure Faszination zu verstehen.
Und da bleibt eben dann im Hintergrund dieses autoritäre Gerüst dennoch stehen. Pädagogen sind Pädagogen. Sie haben die Aufgabe, diese Schüler zu erziehen. Sie sind ihnen überantwortet worden als Erziehungsberechtigte in Vertretung der Eltern. Dieses ganze Konstrukt von Autorität bleibt ja da im Hintergrund und wird weggewischt.
Ja. Also dieses Konstrukt gibt es, das ist ja genau das, was dann die Beziehung ausmacht. Das gibt es auch, es gibt eine Asymmetrie, aber gleichzeitig scheint es typisch zu sein für die Reformpädagogik oder jetzt für die Odenwaldschule, dass von der anderen Seite genau diese Autorität aufgelöst wurde und irgendwie so ein Schein gemacht wurde, wir sind alle gleich. Wenn man gleich ist, also die Fiktion von Gleichheit zwischen verschiedenen Generationen auftaucht, dann ist es dann auch nicht so überraschend, dass es zu körperlichen und sexuellen Kontakten kommt.
Gut, aber gleich ist man nicht und das müssten die Erzieher, die Lehrer eigentlich wissen. Sie müssten es im Bewusstsein, im Hinterkopf behalten haben. Das heißt, es ist ihr Vergehen, dann aus dieser erotischen Atmosphäre, die ja sowieso, haben wir ja festgestellt, dort herrscht, auch reale sexuelle Handlungen gemacht zu haben.
Ja, aber natürlich, das ist gar keine Frage. Sie sind dann diejenigen, die das aktiv umgesetzt haben und ihre erwachsene und strukturierte Sexualität auf die noch unausgeprägte Sexualität von Jugendlichen gleichsam einpflanzten, aufdrückten. Und das ist natürlich ihre Aktivität und nicht die von Jugendlichen. Das ist eine blanke Rationalisierung, die man immer wieder hört, weil dann sozusagen genau die erotische Atmosphäre und das erotische Interesse und die sexuellen Fantasien von Jugendlichen oder auch Kindern dafür herangezogen werden, als ob die körperliche Kontakte mit Erwachsenen wollten. Das ist blanker Unsinn und es ist ein pädosexuelles Märchen.
Und jetzt erklären Sie mir noch, Professor Dannecker, warum das Gleiche, nicht dasselbe vielleicht, aber das Gleiche funktioniert in katholischen oder christlichen, kirchlichen, geschlossenen Anstalten, Erziehungsanstalten, wo eine ganz andere Sexualmoral herrscht und in der offenen pädagogischen Odenwaldschule. Nur als Beispiel, es werden uns sicherlich noch andere Beispiele in nächster Zeit offenbart werden.
Ich glaube das auch, dass noch andere Beispiele kommen werden, aber ich denke, das hat eine ganz andere Voraussetzung. Also das alles, was man gehört hat, waren die katholischen Internate und ihr Erziehungsstil also in der Moderne wirklich noch nicht angekommen. Man hat doch wirklich den Eindruck, dass dort anstelle von Erziehung Dressur gewählt wurde, denn es war offensichtlich immer gleichzeitig, dass es zu sexuellen Übergriffen, aber auch zu körperlichen Misshandlungen kam. Dort wird sozusagen ein Ich klein gehalten. Es wird, dort werden die Schüler gedemütigt und unter solchen Bedingungen werden sie sozusagen gebannt vor dieser Macht, vor dieser Gewalt und wagen dann nicht, irgendetwas zu sagen, irgendetwas dagegen aufzuwenden. Und natürlich gibt es auch dort Identifikation. Es gibt, wie wir wissen, es ist ganz fatal, natürlich auch die Identifikation mit dem Aggressor. Dass wenn man in einer Ohnmachtsposition sich befindet und die Schüler scheinen wirklich oft in einer solchen Position gewesen zu sein, dass man sich dann mit den Aggressoren identifiziert und das Schlechte und das, was sie sozusagen einem antun, nicht sehen kann.
Und sind das jetzt nur ein paar, die so der Pädosexualität, also der Sexualität mit Kindern und Jugendlichen zuneigen, die diese Grenzen oder diese verschwimmenden Grenzen genutzt haben, um ihrer eigenen Neigung nachzugehen, oder kann das auch andere betreffen, weil eben die Atmosphäre so ist, wie sie ist?
Es kann auch andere betreffen, die keine pädosexuelle Struktur haben, die sozusagen in dieser aufgeheizten Atmosphäre dann, wo es dann zu sexuellen Handlungen kommt, die sich davon fortreißen lassen. Aber eines sollte man nicht vergessen, es gibt, und deshalb werden wir in pädagogischen Einrichtungen auch in Zukunft immer wieder sexuellen Missbrauch haben, es gibt auch so etwas wie eine bewusste oder unbewusste Berufswahl, die strukturierte oder disponierte Pädosexuelle in solche Bereiche führt.
Das heißt, am Ende, wir müssen noch viel aufmerksamer sein, ohne dabei übers Ziel hinauszuschießen und alles zu verteufeln, was wir da in den Blick nehmen.
Ja, also das Verteufeln ist eine ganz fatale Sache. Man kann die Menschen nicht zu Monstern machen, weil die sind es nicht, auch nicht die Pädosexuellen. Man erkennt sie auch als solche nicht. Sie sind ja, wie wir gehört haben, auch von Gerold Becker, faszinierende und ganz nette Menschen auf der anderen Seite. Das kann unter Umständen das Gefährliche sein. Ich glaube, was helfen wird, und das mag ein Unterschied sein für die Gegenwart, ist, dass Kinder und Jugendliche in solchen Einrichtungen, aber nicht nur da, ganz deutlich artikulieren können, ich möchte das nicht. Die spüren nämlich sehr deutlich, wenn sie mit Sexualität und mit Erregung aufgeladen werden. Sie spüren die Differenz in Bewegungen. Sie spüren die Differenz in der Zuneigung. Ob das sexuell unterlegt ist, ob das erregend unterlegt ist oder ob es desexualisierte Zärtlichkeit ist.
Also da müssen wir noch einiges lernen. Vielen Dank, Professor Martin
Dannecker.
Bleiben wir mal bei dem, was politisch korrekt ist, was gesellschaftlich sanktioniert und zulässig ist, und schauen wir mal, wie das bei anderen Tieren so gehandhabt wird. Homo sapiens, also wir selbst, hat damit ja offenbar so seine Schwierigkeiten. Wie geht es anderen Tieren mit der Sexualität? Jedenfalls nicht so, wie die katholische Kirche sich das wünscht. Karl-Heinz Wellmann.
Im Juni vergangenen Jahres haben eine Biologin und ein Biologe aus Kalifornien eine Übersichtsarbeit veröffentlicht in der Fachzeitschrift Trends in Ecology and Evolution. In der ging es um gleichgeschlechtliches Sexualverhalten und Evolution, so der Titel auf Deutsch übersetzt. Das Ergebnis, kurz zusammengefasst, heißt: gleichgeschlechtliches Verhalten kommt überall im Tierreich vor, bei Fruchtfliegen, genauso wie bei Albatrossen und bei Delfinen. Bei Albatrossen ist es beispielsweise so, dass dort gelegentlich ein Männchenmangel herrscht und dass dann zwei Weibchen sich langfristig zusammentun, als Paar gemeinsam ihre Jungen aufzuziehen. Diese Albatrosse haben zwar keinen Sex miteinander, aber gerade dieses Beispiel macht deutlich, dass die Sexualität, der Sexualakt, ja nur ein Teil von komplexeren Verhaltensweisen ist, dass er zumindest bei vielen Tierarten Teil von einem sehr ausgeprägten Sozialverhalten ist. Es geht um Paarbindung, es geht um erfolgreiche Jungenaufzucht, es geht womöglich auch um die Abwehr von Fressfeinden. Mit anderen Worten, der Geschlechtsakt ist bei vielen Tieren Teil einer komplexen Kommunikation. Dazu gehört bei vielen Säugetieren beispielsweise das Grooming, also die soziale Fellpflege. Bei Mäusen kann man das etwa im Käfig oft beobachten, bei Kaninchen kann man es auch viel sehen. Bei uns Menschen nennt man das schlicht Zärtlichkeit. Und das kann man durchaus auch umgekehrt so interpretieren. Je näher die Mitglieder einer Gruppe sich sind, desto stabiler ist die Gruppe. Da stellt sich dann die Frage, wie entwickelt sich das, was wir sozial stabile Gruppen nennen? Evolutionsforscher sagen dann eindeutig, das Potenzial dazu steckt letztlich auch in den Genen. Und das wiederum heißt, die Mitglieder solcher Gruppen haben insgesamt mehr Nachkommen als andere. Insgesamt wohlgemerkt nicht unbedingt jedes einzelne Mitglied. Es ist also auch der leichtere Zugang zu einem Geschlechtspartner, der solche Gruppen im Vergleich zu anderen, weniger stabilen Gruppen im Verlauf der Evolution begünstigt hat. Besonders ausgeprägt ist das bei unseren engsten Verwandten, bei den Zwergschimpansen, die regelmäßig Sex als Mittel zur Stimmungsaufhellung in ihren Gruppen benutzen, auch um Konflikte beizulegen. Diese Sichtweise der Evolutionsbiologen erklärt aber noch nicht, warum auch gleichgeschlechtliches Verhalten bei vielen Tierarten vorkommt. Um konkret zu sein, warum zum Beispiel Giraffen beobachtet wurden bei einer analen Penetration oder warum vor ein paar Jahren in Bremerhaven lebende Pinguine für Aufregung sorgten, weil dort Männchen stabile schwule Paare gebildet hatten und sich auch von eigens angeschafften Weibchen davon nicht abbringen ließen. Eine zumindest für einige Tierarten und vielleicht auch für den Menschen passende Erklärung, die allerdings umstritten ist, auch unter Evolutionsbiologen, lautet, wenn Sex neben anderen sozialen Verhaltensweisen wie Grooming, also wie Zärtlichkeit, dazu beiträgt, eine Gruppe zu stabilisieren, dann darf das nicht ausschließlich von einem Geschlecht zum anderen passieren, sondern auch innerhalb der Geschlechter muss die Chemie stimmen. Und das ist offenbar für die Gesamtgruppe derart vorteilhaft, dass es in Kauf genommen werden kann, wenn ein paar Individuen sich nicht selbst fortpflanzen, aber durch ihre Fürsorge für andere Gruppenmitglieder dazu beitragen, dass es der Gruppe insgesamt gut geht.
Wir hören, bei anderen Tieren ist auch nicht alles so klar organisiert. Gefährliche Nähe, die freie Gesellschaft und ihre geschlossenen Anstalten, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit einem nächsten Zitat aus Erich Kästners Vorwort zu seinem Fliegenden Klassenzimmer. Er wendet sich wie zuvor schon an seine jugendlichen Leser.
Der Ernst des Lebens beginnt wirklich nicht erst mit dem Geldverdienen. Er beginnt nicht damit und er hört damit nicht auf. Ich betone diese stadtbekannten Dinge nicht etwa, dass ihr euch einen Stiefel darauf einbilden sollt, bewahre. Und ich betone sie nicht, um euch bange zu machen, nein, nein. Seid glücklich, so sehr ihr könnt. Und seid so lustig, dass euch vor Lachen der kleine Bauch wehtut. Nur macht euch nichts vor. Und lasst euch nichts vormachen. Lernt es, dem Missgeschick fest ins Auge zu blicken. Erschreckt nicht, wenn etwas schief geht. Macht nicht schlapp, wenn ihr Pech habt. Haltet die Ohren steif. Hornhaut müsst ihr kriegen. Ihr sollt hart im Nehmen werden, wie die Boxer das nennen. Ihr sollt lernen, Schläge einzustecken und zu verdauen. Sonst seid ihr bei der ersten Ohrfeige, die euch das Leben versetzt, groggy. Denn das Leben hat eine verteufelt große Handschuhnummer, Herrschaften. Wenn man so eine Ohrfeige erwischt hat und nicht darauf gefasst war, dann braucht nur noch eine kleine Stubenfliege zu husten und schon liegt man längelang auf der Nase. Also Ohren steif halten, Hornhaut kriegen, verstanden? Wer das erst heraus hat, der hat schon halb gewonnen. Denn der behält trotz der dankend erhaltenen Ohrfeigen Geistesgegenwart genug, um jene beiden Eigenschaften zu betätigen, auf die es ankommt, den Mut und die Klugheit. Und schreibt euch hinter die Ohren, was ich jetzt sage. Mut ohne Klugheit ist Unfug. Und Klugheit ohne Mut ist Quatsch. Die Weltgeschichte kennt viele Epochen, in denen dumme Leute mutig oder kluge Leute feige waren. Das war nicht richtig. Erst wenn die Mutigen klug und die Klugen mutig geworden sind, wird das zu spüren sein, was irrtümlicherweise schon oft festgestellt wurde. Ein Fortschritt der Menschheit.
Gefährliche Nähe, die freie Gesellschaft und ihre geschlossenen Anstalten, der Tag in HR2 Kultur. Gelegenheit macht Diebe, sagt das Sprichwort. Nach der Welle von Offenbarungen über den Missbrauch in kirchlichen und jetzt auch nichtkirchlichen Erziehungseinrichtungen darf man sich fragen, ob Gelegenheit auch andere Täter machen könnte. Es ist ja inzwischen klar geworden, dass es nicht dem Verdrängungsmechanismus klerikaler Zirkel allein und deren vielleicht besonders verkorkster Sexualmoral zuzuschreiben ist, die Missbrauchsfälle an der weltlichen Odenwaldschule, die in der letzten Woche und in dieser Furore gemacht haben, legen nahe, dass es um etwas anderes gehen könnte, um eine besondere Situation. Professor Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Ulm, guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben sich damit auseinandergesetzt, wie es zu Missbrauch kommt und was dieser verursacht. Fangen wir vorne an, versuchen wir es. Gibt es diese besondere Situation, die den Missbrauch möglicher macht als andere? Die Situation der Abgeschlossenheit hinter hohen Mauern, die Erziehungsanstalt, darin der Macht der Erzieher ausgesetzte Kinder und Jugendliche. Ist das so eine Situation, die, um beim Sprichwort zu bleiben, Diebe macht?
Im Prinzip schon. Und das weiß man eigentlich auch seit der älteren Institutionssoziologie. Goffman hat ein wichtiges Buch geschrieben, das hieß Asylums, also Asyle, und hat diese Strukturen von Klöstern, Kliniken, Schulen und so weiter damals eigentlich auch schon als abgeschottete Strukturen beschrieben. Es sind also nicht die hohen Mauern. Heutzutage können das eigentlich auch sehr offene, auch öffentlichkeitswirksame Konstrukte sein. Wichtig ist im Prinzip, dass Eltern, Verantwortliche Vertrauen haben in die Personen. Deshalb sind es oft auch, sage ich mal, ideologische oder pädagogische Leuchtgestalten. Mhm. Ja? Auch in die Kirche hat man ja quasi ein Erziehungsvertrauen, wenn Eltern ihre Kinder dahin gehen. Und dieses Vertrauen wird als in der Macht, quasi im Machtgefälle ausgenutzt, auch zur Ausbeutung der Kinder.
Also um nochmal bei den Eltern kurz zu bleiben, ja. Die Eltern haben Vertrauen, heißt aber auch andersrum negativ ausgedrückt, sie geben ab. Sie geben ihre Erziehungsgewalt, sie geben die Herrschaft, das Wissen über ihre Kinder ab.
Ja, aber ich denke, das ist in der Gesellschaft teilweise auch nötig, sei es aus arbeitsteiligen Gründen, sei es, weil man mit einem Kind irgendwie nicht gut weiterkommt. Ich denke, pädagogische Hilfe und ohne dieses Vertrauen ist eigentlich gelingende Erziehung gesamtgesellschaftlich auch nicht möglich. Also meine Arbeit als Kinder- und Jugendpsychiater setzt voraus, dass Eltern sich uns anvertrauen, wenn sie nicht mehr weiter wissen mit ihren Kindern. Ja? Also haben wir als Institution, denke ich, eine besondere Pflicht, hier besonders transparent und reflektiert zu reagieren. Als ich vor knapp 10 Jahren hier in Ulm die Gelegenheit bekommen habe, nochmal ganz neu eine Klinik aufzubauen. Und ich war damals schon mit ähnlichen Fällen befasst gewesen, war deshalb sehr sensibel in diesem Bereich. Haben wir zuerst auch eine große Befragung von Jugendlichen in Behandlungsverhältnissen durchgeführt, um zu wissen, wo sie sich eingeschränkt fühlen. Und haben dann sehr dezidiert darauf geachtet, dass wir zum Beispiel niederschwellige Beschwerdesysteme haben, dass wir zum Beispiel auf den Stationen Telefone haben, die freigeschaltet sind zum Jugendamt und zum Patientenfürsprecher, also aus dem medizinischen System heraus, wo man ohne Kosten und ohne schriftliche Form sich Hilfe holen kann.
Das heißt, Sie waren sich dieser Situation bewusst?
Ich war mir dieser Situation sehr bewusst und ich halte das für eine Bringschuld von Institutionen, die um dieses Vertrauen ja auch ringen müssen. Also wir müssen dieses Vertrauen, das in uns gesetzt wird, rechtfertigen, indem wir diesen Gefahr des Machtmissbrauches auch reflektieren.
Nun haben sich diese Institutionen, um die jetzt die Rede geht, einerseits die kirchlichen, haben sich erfolgreich abgeschottet von der Öffnung der Gesellschaft, die infolge der 68er-Revolte stattgefunden hat. Das ist die eine Seite. Die anderen haben sich vielleicht abgeschottet, um ihren reformpädagogischen Ansatz verwirklichen zu können, wie die Odenwaldschule. Es gibt Gründe, warum die sich abgeschottet haben, vielleicht auch ideologische Gründe, aber man kann es zumindest verstehen. Was schafft man da für ein System, wenn man sich abschottet?
Ja, man schafft eine Anhängerschaft von charismatischen Personen und man schafft auch eine Haltung von der Zweck heiligt die Mittel, wo dann über manche Dinge hinweggesehen wird, um dieses Besondere, sei es bei der Kirche oder sei es bei einer verschworenen erzieherischen Gemeinschaft quasi, um dieses Besondere aufrechtzuerhalten. Weil man an dem Größeren arbeitet, sieht man über Kleineres, über menschliche Schwächen hinweg. Ja. Das ist natürlich, denke ich, eine absurde Haltung, gegen die wir angehen müssen. Aber ich habe das wiederholt bei solchen Fällen getroffen, dass das eben nicht abgesonderte Versager waren, sondern Systeme waren, wo eigentlich pädagogisch hochbegabte Leute, Leute mit Charisma, eine ganze Umwelt auf sich so ausgerichtet haben, dass sie Gelegenheit zum Missbrauch hatten.
Also der menschliche Makel wird sozusagen im System nicht mitreflektiert und deshalb kann er sich dann auch ausleben.
Genau, und was das System dann stabilisiert, sind die latenten Schuldgefühle von vielen Personen, die teilweise dort was mitbekommen haben. Und mit der Zeit verrücken sich da einfach die Maßstäbe. Mhm. Ja? Ich erinnere mich an ein Gutachten über eine Klinik, wo es zur Hausordnung gehörte, dass die Betreuer mit den Kindern nackt schwimmen gehen und in die Sauna gehen und so weiter, wo das unter so einer Körpertherapie-Ideologie verbrämt war. Irgendwann nimmt man an dem System teil und nimmt gar nicht mehr wahr, welche Funktion es auch erfüllt. Mhm. Ja, da wird man betriebsblind. Und wenn dann hinterher solche Dinge aufgedeckt werden, und das ist meine große Sorge auch jetzt, dann stehen solche Institutionen, die wir brauchen in unserer Gesellschaft, fast am Zerbrechen. Weil von außen das Vertrauen entzogen wird und von innen diese Mischung aus Schuldgefühlen, diese Notwendigkeit zur Klärung, die Institutionen eigentlich an den Rand führt.
Aber Sie haben ja eben schon von Ihrer eigenen Klinik, die Sie selbst aufgebaut haben, aufgezeigt, was man machen könnte, um eben sich der gesellschaftlichen Kontrolle nicht zu entziehen, um die Mauern nicht zu undurchdringlich zu machen, um ein System auch einzurichten, was die Kontrolle gewährleistet und den Zugriff der Gesellschaft gewährleistet, also die Transparenz.
Ja, ich denke, das setzt einen Reflexionsprozess voraus, der bei mir natürlich durch die gutachterliche Auseinandersetzung mit solchen Fällen und so weiter angestoßen war, weil einem das persönlich natürlich auch nahe geht. Aber ich denke, das ist die große Chance, die wir jetzt auch haben in der gesellschaftlichen Debatte darüber. Ich habe hier über Jahre mit unserem Personalrat gerungen, ob ich in Einstellungsgesprächen zum Personalvertrag eine Nebenabrede anfügen kann, die darstellt, dass unsere Tätigkeit eine gefahrgeneigte Tätigkeit ist, weil wir mit Kindern zu tun haben, die oft schon selbst misshandelt waren, missbraucht waren, die deshalb auch sexualisiertes Verhalten zeigen, was auch Betreuer missverstehen könnten. Ja? Und unsere Funktionsfähigkeit als Ort, der Kindern Schutz und Hilfe anbietet, beruht darauf, dass wir über jeden Verdacht erhaben sind. Ja? Insofern muss ich als Leiter einer Einrichtung auch die Chance haben zur Verdachtskündigung und kann nicht jemand weiter beschäftigen müssen, bis alles geklärt ist. Mhm. Ja, das ist personalrechtlich eine sehr, sehr heikle Sache. Deshalb hat sich der Personalrat auch sehr, sehr lange dagegen gewehrt. Und erst als wir in der Pflege insgesamt eine stärkere Diskussion hatten, auch nach mehreren Tötungsdelikten durch Pflegepersonal an alten Menschen, ist diese Ambivalenz, dass die Leute, die sich vom Beruf wegen eigentlich für andere aufopfern, die in diesen Care-Bereich gehen, ja, natürlich dieses Näheverhältnis auch für ganz schlimme Dinge nutzen können und dass es in diesem Bereich Transparenz braucht. Ich spreche bei jeder Einstellung eigentlich über diesen Bereich. Ja? Und ich denke, es ist eine Illusion, wenn manche Leute jetzt meinen, man könnte durch diagnostische Möglichkeiten im Vorfeld, durch Assessment Center Pädophile herausfischen. Ja? Aber was mir wichtig ist, ist ganz wichtig, den Leuten zu sagen, was die Haltung des Hauses ist, dass wir hier transparent sind, dass wir offen sind und dass wir es brauchen, um unsere Funktion erfüllen zu können, dass wir hier über jeden Verdacht erhaben sind.
Professor Jörg Fegert, ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Ulm, vielen Dank. Die Arbeit der Pädagogen und Betreuer als gefährdete Arbeit betrachten, ist eine der Voraussetzungen für Selbstreflexion und Offenheit. So haben wir es eben gehört. Und was tut man, wenn niemand diese Selbstreflexion mitgebracht und an den Tag gelegt hat und man einem ganzen Komplex von Misshandlungen und Missbrauch gegenübersteht? Dann hat man, wie die katholische Kirche, ein strukturelles Problem. Man schickt dann seinen Chef, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, zum Papst. Und der sagt, dann wie heute geschehen, er unterstütze die Bischöfe bei ihrer Aufklärungsarbeit. Der hamburgische Weihbischof Hans-Jochen Jaschke hat heute Morgen noch in einem Interview im Deutschlandfunk festgestellt, was das heißt für ihn, dass die Kirche nämlich selbst darüber entscheiden möchte, wann und wie sie die Staatsanwaltschaft in ihre, in Anführungsstrichen, Missbrauchsfälle involvieren möchte.
Dass wir mit der Staatsanwaltschaft eng zusammenarbeiten, ist selbstverständlich und das muss wohl auch noch deutlicher ausgesprochen werden. Aber die Kirche ist ein eigener Raum. Wir haben eine kirchliche Rechtsordnung. Und wenn Opfer und Täter sich bei uns melden, muss zusammen mit den Opfern und Tätern entschieden werden, wie die Staatsanwaltschaft mit ins Spiel kommt. Wir raten dringend den Opfern, dass sie die Staatsanwaltschaft hinzuziehen, verpflichten auch die Täter, aber das geht alles nicht automatisch. Das muss klug und je nach den Umständen sorgfältig erwogen werden.
So viel vom Weihbischof. Das hört sich heute nach der Unterredung mit dem Papst, dann vom Vorsitzenden der katholischen deutschen Bischofskonferenz schon etwas anders an. Da soll alles getan werden, um die Einbindung der Ermittlungsbehörden zu gewährleisten. Die Kirche beanspruche, heißt es jetzt, keinen Platz jenseits des Rechtsraums. Die Frage ist nur, ob die Internate nicht eben dieser Platz jenseits des Rechtsraumes schon sind, ob die geschlossenen Anstalten, die diese Gesellschaft sich leistet, ohne sie zu kontrollieren, nicht nur in kirchlicher Obhut, nicht eine Art Parallelgesellschaft sind. Dieser Frage gehen wir heute nach. Professor Christian Schrapper vom Institut für Pädagogik der Universität Koblenz-Landau, guten Tag.
Guten Abend.
Mauern auf beiden Seiten, geschlossene Systeme begünstigen Missbrauch, so viel haben wir erfahren. Man kann nicht rein und man kann auch, wenn man drin ist, nicht so leicht rausschauen. Die Gesellschaft will auch nichts sehen. Zurzeit aber rollt so etwas wie eine Aufklärungskampagne durch die Republik, losgetreten von einem Jesuitenpater, der an seiner Schule am Canisius-Kolleg in Berlin für Aufklärung sorgen wollte. Sehen wir jetzt plötzlich etwas, was wir vorher nicht sehen wollten?
Zum Teil ja. Wir sehen etwas oder wir kriegen etwas vorgeführt, jeden Abend in den Nachrichten und wer es lesen will, auch in den Zeitungen, was doch erschreckende Ausmaße annimmt. Noch vor 2 Wochen, glaube ich, haben ich mir auch nicht, viele sich nicht vorstellen können, dass es so schnell so viele Fälle werden. Und gleichzeitig, wenn man sich länger mit solchen geschlossenen Anstalten beschäftigt, davon ist ja auch schon viel die Rede gewesen heute Abend, muss es einen nicht wundern.
Mhm. Sie haben sich beschäftigt mit der Situation von Heimkindern in staatlichen Heimen, also da, wo die Eltern oder nach staatlichem Glauben zumindest, nach Jugendamtsglauben die Eltern versagt haben, da, wo die Kinder zwangsweise eingewiesen werden. Davon hört man zurzeit gar nichts. Ist das eine völlig andere Situation, obwohl die Kinder da auch hinter Mauern gesteckt werden?
Naja, man hört schon etwas. Man konnte heute, glaube ich, in der Süddeutschen ein Interview mit Antje Vollmer lesen, in der sie sich kritisch aufgrund der Erfahrungen mit dem runden Tisch Heimerziehung zu den mehreren Vorschlägen zu runden Tischen äußert und sagt, das ist sozusagen auch keine Lösung, wenn da das Reden dann auf die lange Bank geschoben wird. Also man hört schon etwas, es wird im Moment weniger, weil es die mehreren betrifft und weil es auch die Mitte der Gesellschaft eher trifft.
Ja.
Was jetzt aus Internaten berichtet wird, das sind, wenn ich es jetzt etwas despektierlich sage, die braven Bürgerkinder und nicht mehr die bösen Heimkinder, aber so ganz dahinter zurücktreten wird es, glaube ich, nicht. Und es wird auch wieder kommen, denn es sind genau wie hier auch Betroffene, die endlich den Mut gefunden haben, die sich zu Wort melden und die werden sich auch nicht zum Schweigen bringen lassen.
Und
die werden sich eher bestätigt fühlen.
Und der autokratische Raum, die Autorität ist dort wie hier, also in beiden Fällen klar. Und es gibt Missbrauch von oben nach unten hinter verschlossenen Mauern. Wie können wir etwas daran ändern? Mit den runden Tischen? Sie gehören ja selbst zu einem.
Naja, diese runden Tische können ja bestenfalls einer Aufarbeitung von Vergangenheit dienen. Sie können Orte bereitstellen, an denen Menschen, die zu Opfern geworden sind, die sich als Opfer erlebt haben, sich äußern können. Sie können Räume schaffen, in denen zugehört werden muss. Dafür können sie sinnvoll sein, aber sie sind keine Orte, an denen nun gesellschaftliche Lösungen erarbeitet werden. Das muss an anderen Stellen passieren.
Gut, wie sehen die aus? Was denken Sie? Sie haben viele Erfahrungen mit Heimen, Sie haben sich sehr viel mit diesen abgeschlossenen Systemen beschäftigt und mit dem, was hinter den Mauern passiert. Wie kriegen wir gläserne Mauern? Wie schaffen wir Transparenz und Kontrolle?
Na, wir müssen, das zieht sich ja auch ein bisschen durch in roter Faden, diese Ambivalenz. Wir müssen, glaube ich, anerkennen, dass für so etwas wie Erziehung und Pädagogik auch spezifische Räume notwendig sind.
Und auch Nähe.
Pädagogik hat dafür den Begriff des pädagogischen Schonraums erfunden. Das ist nun sicherlich auch kritisch zu sehen, aber Kinder und Erzieher, Erzieherinnen, Lehrer, Lehrerinnen brauchen einen Raum, in dem sie die Welt ausprobieren können, in dem nicht alles sofort mit voller Härte zurückschlägt und Kinder verletzt, sondern in dem man probieren kann, sozusagen wie die Welt geht und wie ich mich in der Welt zurechtfinden kann. Darauf ist Pädagogik angewiesen. Und solche Räume müssen auch für sich in Anspruch nehmen, solche pädagogischen Räume, ob Internate oder auch Heime, also dass sie in gewisser Weise geschützt sind vor Zugriff. Auf der anderen Seite, das hat Herr Fegert in dem Interview vorher schön deutlich gemacht, müssen die, die für solche Räume zuständig sind, deswegen sozusagen eine besondere Aufmerksamkeit für den darin immer möglichen Machtmissbrauch, müssen damit ausgestattet sein und müssen sich dessen auch in besonderer Weise bewusst sein, das zu reflektieren, sich kritisch zu reflektieren, damit sie Kindern dieses gefahrlos anbieten können.
Nun kommt Herr Fegert in seinen Job, also in den Aufbau dieser Klinik hinein, mit einem Vorwissen als Gutachter, das hat er ja auch selber gesagt, eben wie gehört, und weiß deshalb, dass er da so ein externes System schaffen muss. Müssen wir das nicht für alle anderen schaffen, die vielleicht mit diesem Vorwissen nicht in diesen Job hineinkommen und so etwas leiten?
Na, wir haben es ja. Sowohl bei der Odenwaldschule als auch bei den Internaten ist die Rede von der staatlichen Schulaufsicht. Die hessische Kultusministerin fühlt sich befragt und angefragt und das völlig zu Recht. Für die Heime haben wir das Gleiche. Seit Mitte der 60er Jahre haben wir eine Heimaufsicht, die zwar mehr oder weniger funktioniert, aber es wäre ja, ist ja nicht so, dass wir nicht auch staatliche Instanzen haben, die genau für diese Aufsichtsaufgaben zuständig sind. Nur haben sie aber leider Gottes sowohl die Schulaufsicht wie die Heimaufsicht ihre Aufsicht oft als eine klassische Staatsaufsicht verstanden, die nur kontrolliert, ob die Regeln eingehalten werden, aber die wenig bereit oder wenig in der Lage ist, zu unterstützen, dass das, was Herr Fegert gefordert hat und was ich genauso sehe, an Reflexionsbereitschaft, an Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung, das zu befördern, ohne dass jede Kritik sofort als Fehler angemerkt wird. Ja, also das ist ja das, was erforderlich ist, dass die immer möglichen Grenzüberschreitungen schnell und frühzeitig benannt werden dürfen, weil man nicht die Angst haben muss, sofort damit an die Wand genagelt zu werden. Und das ist ein Verständnis von Kontrolle, das ist sehr viel schwerer zu realisieren und auch sehr viel schwerer in einer staatlichen Behörde durchzuführen als eine schlichte technische Kontrolle, ob alle Normen eingehalten worden sind.
Da müssen wir noch einiges lernen und wir haben noch einiges zu diskutieren. Recht herzlichen Dank, Professor Christian Schrapper vom Institut für Pädagogik der Universität Koblenz-Landau. Gefährliche Nähe, die freie Gesellschaft und ihre geschlossenen Anstalten. Der Tag in HR2 Kultur. Und zum Abschluss noch einmal ein Zitat aus Erich Kästners Vorwort zu seinem Fliegenden Klassenzimmer als Mahnung an alle Leser und Hörer.
Ich nahm ein Kinderbuch vor, das mir der Verfasser geschickt hatte und las darin. Aber ich legte es bald wieder weg, so sehr ärgerte ich mich darüber. Ich will euch auch sagen, warum. Jener Herr will den Kindern, die sein Buch lesen, doch tatsächlich weismachen, dass sie ununterbrochen lustig sind und vor lauter Glück nicht wissen, was sie anfangen sollen. Der unaufrichtige Herr tut, als ob die Kindheit aus prima Kuchenteig gebacken sei. Wie kann ein erwachsener Mensch seine Jugend so vollkommen vergessen, dass er eines Tages überhaupt nicht mehr weiß, wie traurig und unglücklich Kinder zuweilen sein können? Ich bitte euch bei dieser Gelegenheit von ganzem Herzen, vergesst eure Kindheit nie. Versprecht ihr mir das? Ehrenwort? Es ist nämlich gleichgültig, ob man wegen einer zerbrochenen Puppe weint oder weil man später einmal einen Freund verliert. Es kommt im Leben nie darauf an, worüber man traurig ist, sondern nur darauf, wie sehr man trauert. Kindertränen sind bei Gott nicht kleiner und wiegen oft genug schwerer als die Tränen der Großen. Keine Missverständnisse, Herrschaften, wir wollen uns nicht unnötig weich machen. Ich meine nur, dass man ehrlich sein soll, auch wenn's weh tut. Ehrlich, bis auf die Knochen.
Erich Kästner. Das war der Tag. Uns hören Sie an dieser Stelle in der nächsten Woche wieder. Wenn Sie etwas versäumt haben, gibt es den Tag zum Nachhören und Herunterladen im Internet www.hr2kultur.de. Das Team vom Tag bedankt sich, dass wir in dieser Woche in Ihrem Radio zu Gast sein durften. Das waren Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Oliver Klab, Barbara Henke, Bernd Seidel. Und am Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwinn.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.